Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby und aller guten Dinge sind fünf. Fünfter französischer Champions Cup Titel in Folge, fünfter französischer Verein, der einen Europapokal holt. Und sagen wir es mal so, es ist weniger überraschend als der Europameistertitel von Brief. Oskar, als jemand, der für diesen Verein gespielt hat, findest du den Titel von Bordeaux doch ein kleines bisschen überraschender vielleicht als Brief an der Spitze von Europa?
Eigentlich nicht, weil Brief, das, ich meine, das ist ja schon, wenn man Brief führt, ist glaube ich kein Verein, den man aktuell damit in Verbindung bringt, diesen europäischen Pokal gewonnen zu haben. Und Bordeaux, ich glaube, das hat man denen schon zugetraut, ein Verein. Und das ist ja auch die News des Wochenendes, der sich ja offiziell erst vor 13 Jahren gegründet hat, eine super Arbeit gemacht hat bei den Männern, bei den Frauen in der Jugend und jetzt eben ihren ersten Stern auf dem Trikot feiern. Und du hast ja schon gesagt, ja, der Pott, der bleibt in Frankreich. Ja, Frankreich, das macht aller Dinge im europäischen Rugby mal wieder. Und das ist ja auch die News des Wochenendes. Ich glaube, wir haben ein Finale gesehen, was interessant war, was in Cardiff auch, wie ich finde, ein gutes Stadion bekommen hat. Ja, dieses überdachte Stadion, das fand ich, hat eine tolle Atmosphäre auch kreiert. Hat auch das Gefühl gehabt, dass viele Franzosen vor Ort waren. Und wirklich ein Spiel gesehen, was hin und her ging. Wieder einen Pollock gesehen, der, wie ich finde, überragend war, was die Workrate angeht. Und am Ende, dass dann auch die Franzosen gewinnen. Also besser kann es ja gar nicht sein.
Ja, ich meine, dieses Spiel hatte einige Narrative, sagen wir es vielleicht mal so rum. Also ein großes Spiel. Meine Bordeaux, ich weiß gar nicht, wie viele Fans, also es hieß 10.000 im Stadion, ob das nur stimmt oder nicht, keine Ahnung. Dazu die 25.000 beim Public Viewing, beim öffentlichen Public Viewing. Und dann wird schon wieder wilder. Zahlen, die bei der Meisterparade, die von anfangs 30.000 auf am Ende 50.000 hoch korrigiert wurden, kontinuierlich. Also der Ansturm war schon sehr, sehr stark. Du hast ihn, glaube ich, einen der großen kontroversen Namen des Wochenendes schon gesagt, gerade eben Pollock war sicherlich jemand, über den seit zwei Wochen oder seit dem Halbfinale geredet wird. Er hat sich ja auch vorher in der Zeitung recht ausführlich geäußert darüber, was für einen Verein er glaubt oder was er glaubt, was Bordeaux für ein Verein ist. Auf der anderen Seite hat das, glaube ich, also haben beide Seiten natürlich versucht, ihre Narrative im Team aufzubauen, wahrscheinlich sich zu motivieren, wie sie es können. Ne? Und Bordeaux haben vielleicht dieses Feindbild ein bisschen zu sehr gepusht, wenn man die Szenen nach dem Spiel und bei den Feierlichkeiten ein bisschen Revue passieren lässt.
Fandest du es übertrieben? Ich fand es gar nicht schlimm. Ich glaube, du redest darüber, es gab ja diese Pollock-Szene, diesen Puls messen, wie man es auch aus der NBA kennt. Ich finde es eigentlich gut, weil es halt einfach Publicity bringt. Das bringt dann einfach diese Instagram-Clips. Jetzt muss man sagen, hat das einen großen sportlichen Wert? Hat auch keinen News-Wert, aber es bringt halt Aufmerksamkeit. Und in einer Sportart, wo wir ja, muss man ja fairerweise sagen, auch kulturell bedingt ja eigentlich gar nicht diese Superstars so fördern. Ne? Wir kennen das aus dem Fußball, wenn man jubelt, oder auch aus der NFL, dann wird irgendwie getanzt. Ja. Sowas gibt es ja im Rugby nicht. Das hat auch seine Gründe. Aber ich glaube, es tut dem Sport schon gut, diese Kontroversen, dieses sich auch darüber unterhalten, wobei es natürlich überhaupt keinen Mehrwert für irgendjemanden bringt. Es ist einfach nur Zeit, die man darüber quatschen kann, und dazu hat jeder eine Meinung, jeder kann auch mitreden, ganz ahnungslos. Und es ist natürlich, glaube ich, so für die Popularität eines Sports ist es natürlich mega, und auch für sein Instagram ist es mega. Also der hatte ja mal 20.000 Abonnenten und jetzt hat er 100.000 mehr. Ich glaube, auch aus Business-Sicht war das jetzt von Pollock nicht dumm, sich so ins Gespräch zu bringen.
Ja, ich meine, es ist natürlich irgendwo, also ich bin zwiegespalten, weil auf der einen Seite fand ich es auch unterhaltsam. Es ist natürlich irgendwie auch fair zu sagen, ich meine, der Junge ist 20, 21, ich weiß gar nicht genau wie alt, ist noch am Anfang seiner Karriere. Und ich sag mal, für mich war es natürlich schon so, ich dachte, ja gut, hat den Mund sehr, sehr voll genommen. Konnte es nicht ganz abliefern, wie oder ich sag mal, zumindest haben sie nicht gewonnen, und musste dann im Nachhinein eben, ja, ne, aber es, Leute haben drüber geredet. Und das ist das, was, worüber man am Ende noch in 5 Jahren noch reden wird? Nein. Also ich glaube, worüber man in 5 Jahren noch reden wird, sind die Szenen von der Meisterfeier, die ja Stand jetzt Donnerstag immer noch läuft, wenn man den Bericht glauben darf. Aber ja, es ist schön. Ich meine, Bordeaux, wir haben vorher darüber geredet, der Verein hat sich diesen Titel verdient. Also nachdem sie jetzt über fast 10 Jahre einer der best-supporteten Vereine der Welt waren, haben sie diesen Titel irgendwie sich auch erarbeitet. Und ich glaube, man tut dem Verein auch keinen Gefallen, ihn so als diesen... Natürlich gibt der Verein viel Geld aus, aber...
Das tun ja andere auch, halt auch, ne? Nicht ver-
ja, und ich meine, auf dem Feld mit Mathieu Jalibert, der ja nur eher ein wildes Spiel hatte, sehr, sehr positive Momente und manche Momente, wo man denkt, das ist Jalibert-typisch halt. Aber so als Schlüsselspieler einfach jemand, der aus dem eigenen Haus kommt, aus der eigenen Akademie kommt. Louis Bialbiaré auf dem Flügel, der einer der besten Spieler des Champions Cup dieses Jahr war, der ja auch aus der eigenen Akademie kommt. Mofana sind ja so einige, die Jefferson Poirot ja auch. Ne?
War da nicht mal ein
so
Brief?
Viele, die...
Kurzer Fact-Check, Technik-Team, bitte einmal nachschauen.
Oder? Boah, in welches Textfeld habe ich jetzt getippt? Ich weiß es nicht. Es ist möglich, aber irgendwie ist das ein Spieler, den ich so mit Brief in Verbindung bringe, mit Bordeaux, Entschuldigung. Er hat ein Jahr in Brief gespielt und ist dann 2012 nach Bordeaux.
Da hat mich mein Gedächtnis nicht getäuscht.
Gebürtig. Ja, Nähe von Paris.
Ja, okay.
Ja. Aber ja, aus der Jugend von Brief, das stimmt schon. Aber nur eine Profisaison Brief und ja, 251 Spiele in 13 Jahren für Brief, für Bordeaux gemacht. Oh Gott, kann die beiden nicht auseinanderhalten. Die Verbindung ist schon recht eng. Ich bin sehr glücklich mit diesem Titel für Bordeaux, muss ich sagen. Nicht, dass ich Northampton nicht auch was gegönnt hätte. Naja, wahrscheinlich nicht, tatsächlich. Aber
außer sie hätten dir Karten für den Tunnel Club gegeben, ne? Dann hättest du sie doch supported.
Außer dann, das hätte ich okay gefunden, ja. Ein bisschen zumindest. Ich bin zufrieden. Also ich glaube, es also allein schon diese Bilder von der Meisterfeier, das war es mir irgendwie wert. Und Bordeaux muss jetzt natürlich irgendwie aufpassen, die Top 14 nicht schleifen zu lassen, weil sie sagen, naja, Titel ist ja jetzt schon gewonnen. Aber ja, müssen wir mal schauen. Also,
ja, wenn ich schon gesagt habe, schon Titel,
sicherlich
Titel,
noch mal.
Titel ist gewonnen. Eine Geschichte, die auch ein bisschen runterfällt, Arthur Retier, seinen dritten Titel mit dem dritten Team gewonnen, La Rochelle, Toulouse, Bordeaux. Ja, vielleicht sollte man sich ja überlegen, den Mann mal zu verpflichten, wenn man im nächsten Jahr Ambition hat, diesen Champions Cup zu gewinnen. Es scheint ja was zu bringen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch so eine Geschichte, die manchmal so zeigt, wie das Schicksal laufen kann. Ne? Und dann gab es ja noch ein zweites Finale, das kleine Finale. Und zwar zwischen Lyon und Barth. Und ich meine, wir hatten es ja leider schon geahnt, dass dann vielleicht dann der Abstand doch zu groß ist zwischen den beiden. Am Ende verliert Lyon dann 12-37 gegen den Premiership Ersten. Das war sicherlich auch mit einer Entscheidung gegen Lyon. Also Sam Underhill hätte sicherlich eine rote Karte bekommen müssen für seinen Charge gegen den Kopf von Ninjashvili. Wurde im Nachhinein ja auch für 4 Wochen gesperrt, aber hat eben nur eine gelbe Karte bekommen. Das hat sicherlich ja vielleicht auch nicht hundertprozentig in die Karten von Lyon gespielt, aber ich glaube, am Ende des Tages kann man festhalten, dass das Barth dann auch deutlich gewonnen hat, fast 40 Punkte gelegt und dieses Spiel ja wahrscheinlich auch phasenweise wirklich dominiert hat.
Ja, ich fühle mich auch ein kleines bisschen bestätigt, habe im Vornherein gesagt, es kommt sicherlich auch auf das Neuner-Duell an. Ben Spencer hat manche Tage, an denen er zu den besten Neunern der Welt gehört und hat Tage, zu denen er ja, definitiv nicht dazu gehört, Man of the Match geworden.
Orakel Mark hat mal wieder zugeschlagen.
Das ist das Morakel, ja. Nächste Saison freuen wir uns darauf, ihn dann bei Racing zu sehen. Was auch wild ist, dass beide Teile dieser Achse dann bei Racing gespielt haben werden. Also sowohl Finn Russell als auch Ben Spencer. Ich weiß immer nicht, was das dann für Verbindungen sind.
Du hast Racing schon angesprochen, da kommen wir ja schon zu den Transfer-News, denn auch da gibt es was zu vermelden aus den Pariser Clubs, und zwar Patrice Collazo verlängert sein Engagement bei Racing, verlängert um 2 Jahre, die Verantwortlichen sind zufrieden, und ähnliches gilt auch für Gustave, den englischen Trainer, der bei Stade Français unter Vertrag ist, auch er verlängert seinen Vertrag, aber um 3 Jahre, also bis 28, damit also beide Pariser Vereine mit Trainern mit, sagen wir mal, langfristigen Verträgen ausgestattet. Und es gibt auch News aus der zweiten Liga, die für mich gar nicht so uninteressant sind. Und zwar wird der langjährige Trainer von Nevers, Xavier Pémia, den Verein nach 9 Jahren verlassen. Weißt du denn schon, wo es ihn hinzieht, Marc?
Stand jetzt noch nicht. Es war keine überraschende Nachricht nach der Saison, wenn wir ehrlich sind. Oder nach ein, zwei etwas enttäuschenden Jahren. Aber ja, es ist natürlich schon schade. War fast 10 Jahre in Nevers, hat den Verein in die zweite Liga geführt, hat sie in die Playoffs geführt, hat da sehr, sehr viele verschiedene Dinge miterlebt. Bleibt jetzt abzuwarten. Der hat sicherlich noch ein paar Jahre, die er als aktiver Trainer arbeiten kann. So alt ist er noch nicht. Aber es gibt ja ein, zwei Zweit- und Drittligisten, die durchaus auf Trainersuche sind. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich überrascht bin, dass Gastad bei Stade Français verlängert. Das
Wieso hatte bist ich nie erwartet.
Ist jetzt nicht unbedingt so, dass die aktuelle Saison für seine Leistung spricht.
Er wurde aber auch 2 Trainer schon rausgeworfen. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Er war ja eigentlich nur verantwortlich für Verteidigung. Und dann ging es aber dann Schlag auf Schlag. Ne? Dann wurde dann der eine oder andere vor die Tür gesetzt.
Man kann aber auch nicht sagen, dass der Verein auf seinem Kerngebiet aktuell glänzt.
Aber also, du willst auch nicht drei Trainer raushauen. Also das ist auch eine harte Nummer. Und also ich muss wirklich auch persönlich sagen, ich habe wirklich nur Positives, sehr Positives gehört aus der Mannschaft. Und ich glaube, dann ist es dann vielleicht auch die richtige Idee, mit jemandem weiterzuarbeiten, der das Vertrauen im Team hat.
Ja.
Und der auch schon unter Gonzalo Quiseda da war, den Verein lange kennt.
Ja.
Und ein bisschen Stabilität in dieses Pariser Projekt reinbringt.
Weniger Stabilität gibt es bei Racing. Ein Verein, der jetzt zumindest mit Collazo auf der Trainerposition Klarheit hat. Aber in den letzten Jahren, wobei eigentlich nicht nur in den letzten Jahren, sondern generell wenig Händchen bei seinen Starspielern beweist. Ob das jetzt nur ein Johnny Sexton war oder ein Jamie Roberts oder ein Dan Lydiot oder wie auch immer,
Siakulisi
auch nach einem Jahr weg. Gleiches könnte jetzt wohl, also einzige Ausnahme an der Stelle, vielleicht Dan Carter, einmal um ihn zu nennen, der ist ja immerhin Meister geworden. Aber ja, Owen Farrell könnte den gleichen Weg gehen wie Siakulisi und bereits nach einem Jahr zurück zu den Saracens gehen. Wirklich überraschend finden wir das eigentlich nicht, oder?
Naja, ich glaube, es ist das, was man halt häufiger sieht, dass Spieler, die das nicht gewohnt sind, wie unglaublich hart die französische Liga ist. Es ist einfach die längste und härteste Liga, die es in Europa gibt, weil du halt einfach 13 Spiele am Stück machst. Und da brauchst du einfach eine gewisse Resilienz. Also du kannst nicht erwarten, schmerzfrei zu spielen. Das ist einfach nicht möglich mit dem Trainingsload. Vielleicht auch für Stürmer noch mehr als für Hintermannschaft. Du musst in der Lage sein, einfach gewisse Sachen auch einfach wegzudenken. Ja, es ist ja wirklich so, dass der Kopf muss mitspielen bei so kleinen Wehwehchen. Ist ja auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das wurde uns zumindest erzählt, dass wenn der Kopf sagt, man hat nichts, dass es dann halt auch sich auf die Wundheilung oder auf die Regenerierungszeit auswirkt. Habe ich jetzt persönlich nicht irgendwie überprüft mit einer Studie, aber ich glaube, es ist wirklich so. Und ich glaube, davon sind viele überrascht, die das erste Mal nach Frankreich kommen. Denn gerade, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, ja seine erste Station bei Perpignan auch nicht 100% rund gelaufen, oder?
Ja, könnte man so sagen. Naja, kommt immer drauf an, wie man es definiert. Also er, auch da ist er Meister geworden.
Stimmt.
Er hat allerdings, glaube ich, nur 3 oder 4 Spiele gemacht, bevor er sich dann das Bein gebrochen, Achillessehne gerissen, irgendwas in die Richtung. Wobei tatsächlich, also ich meine, sie werden sich in dem Moment sicherlich geeinigt haben. Er ist ja dann noch als Co-Trainer vor Ort geblieben. Aber ich glaube, der Verein war gar nicht so böse, weil sie dann, oder zumindest war das die Aussage, die einige hinterher getroffen haben, dass sie gesagt haben, naja, also eigentlich ist es ja schon ganz schön, natürlich ein toller Spieler und natürlich hat er uns weitergeholfen, aber so kann es hinterher nicht heißen, ja, ihr habt ja nur einen Titel gewonnen, weil ihr die Superstars in euren Reihen hattet. Und da waren sie dann, glaube ich, gar nicht so böse. Denn Carter hat fast ein Ligaspiel und 2 Ligaspiele und ein Champions-Cup-Spiel gemacht gegen Leicester oder so. Naja,
und ja, dann. Das ist halt, also wie gesagt, es ist halt einfach französische Liga, ist nochmal, glaube ich, wirklich was anderes. Es ist unglaublich lang, es ist unglaublich hart. Letztens haben wir mit Erik gesprochen, dass wir eigentlich nur 4 Wochen Ferien haben. Das ist ja, mir fällt jetzt keine andere europäische Sportliga ein, wo das so ist. Also selbst im Fußball hat man ja, glaube ich, 3 Monate, oder?
Ja, kommt hin, ja.
Also klar, ich spiele jetzt Club-WM und sowas, aber im Football hast du 6 Monate, im Fußball 3. Im Rugby sind es halt 4 Wochen, 5 Wochen. So. Das ist halt so. Und dann hast du zwar der Pro de Deux, hast du dann zwar 4 Spiele, 1 Woche Pause. Aber in der Top 14 halt nicht. Du hast halt in der Top 14, hast du halt 3, 4 Monate am Stück, wo du jedes Wochenende spielst. Jedes Wochenende. Man kennt Top 14, ist dann das europäische Wettbewerb für alle. Und das muss der Körper halt, das ist halt wirklich anstrengend. Das ist einfach so.
Ja, das glaube ich gerne. Man kann natürlich auch nicht aus eigener Erfahrung mitsprechen, aber ich glaube dir das sehr, sehr gerne. Und ich meine, Farrell war die Saison mehrfach lang verletzt, war gesperrt, hat, wenn er fit war, hat er auch bei weitem nicht alle Spiele gestartet. Also es kommt schon nicht überraschend, dass er ja seine Zeit in Frankreich nicht verlängern wird. Muss man dann schauen, wie es bei Racing weitergeht. Brice Dulin muss infolge seiner, naja, langen Karriere jetzt dann auch die Schuhe an den Nagel hängen mit Wirbelproblemen. Kann er seine Karriere jetzt nicht fortsetzen, wird bis Saisonende in den Trainerstab von La Rochelle wechseln. Danach wird er, ja, ist noch ein bisschen unklar, aber zumindest diesen angeblichen Wechsel nach Nizza kann man damit erstmal streichen.
Ist auch so krass, wenn man sich überlegt, der Mann ist 35 und hat einfach Wirbelprobleme und drin. Ja. Das ist auch so, es ist, ja, Profisport ist wirklich, also auch Enzo Sangar aus unserer Mannschaft, der ist halt 29 und kann halt einfach nicht mehr schmerzfrei laufen, wo man sich denkt, Alter, also warum machen wir das eigentlich hier? Bei aller Liebe, es kann ja nur Passion sein. Also was anderes kann es ja nicht sein.
Ja, es ist, und ich meine, er ist ja nicht mal irgendwie Prop oder so.
Oder zweite Reihe Stürmer.
Fullbacks haben mit. Als Fullback hat er sicherlich den einen oder anderen schmerzhaften Fall nach dem Zweikampf um hohen Ball gehabt. Aber nicht diese dauerhaften Belastungen auf Nacken und Schultern, die Props und zweite Reihe Stürmer haben. Wo es ja dann doch hin und wieder mal vorkommt, dass die Versicherung sagt: Nee, also euch lassen wir nicht weiter spielen. Bestes Beispiel: Damien Tussaud, deutscher Nationalspieler, einziger deutscher Nationalspieler, der französischer Meister geworden ist. Mit Castres, hat tatsächlich auch eine Siegermedaille bekommen, auch wenn er da schon nicht mehr spielen durfte. Falls ihr diese Frage mal in einem Pubquiz habt, hier ist die Antwort. Und bei positiven Nachrichten haben wir auch im Transferbereich positive Nachrichten. Ist jetzt keine riesige Überraschung, es war erwartet. Aber Michiel Himmer hat seinen Vertrag in Jor jetzt auch offiziell um 2 Jahre verlängert. Und bleibt damit auch in der kommenden Drittligasaison dem Verein erhalten, dass er den, ich glaube, wir hatten alle erwartet, ihn in der kommenden Saison in der dritten oder mindestens dritten Liga zu sehen. Von daher ist es sehr schön, dass das auch so bleibt.
Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Etwas überraschend für meine Begriffe ist, dass der Verein in seinem Stadion bleibt. Es wird zwar etwas vergrößert, und soll ein neues Flutlicht bekommen und neue Tribünenlichter und naja. Aber es ist schon ein wenig überraschend. Wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche darüber geredet, dass die Stadt eigentlich ganz gerne hätte, dass sie in das alte Fußballstadion umziehen. Weil das ist naja, semi-frisch renoviert, erfüllt Fußball-Zweitliga-Standards, hat 4000 Plätze mehr, ist leer und ja, bei allem Verständnis dafür, dass der Verein in seiner gerne in seiner eigentlichen Heimat bleiben möchte, finde ich es dann doch überraschend, dass sie sich nicht das größere und, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich auch besseres Stadion gekrallt haben.
Himmel wird es egal sein, der spielt dritte Liga und wir werden das begleiten. Was wir auch begleiten werden, oder das weiß ich gar nicht, habe ich Marc noch gar nicht gefragt, ist, dass sich der Rugby-Sport ein Beispiel am Fußball genommen hat. Club WM, vorhin schon angesprochen, wird es ab 2028 auch im Rugby geben. Wie findest du denn die Idee? Also, wir hatten ja schon mal vor einigen Folgen, vor einem halben Jahr, diese Idee schon mal besprochen, den Modus erklärt. Jetzt ist es offiziell. Findest du es gut? Also, ja, bist du dagegen? Wird es boykottiert? Stellst dich vor den World Rugby Verband und machst eine Spontan-Demo?
Boykottiert sicherlich nicht. Oh, ich meine, ich kann nicht behaupten, dass ich begeistert bin. Also, ich finde es prinzipiell nicht schlecht. Die Rugby-Welt ist ja dann doch nicht so groß und im internationalen Rugby sehen wir jedes Jahr mehr oder weniger gleichen Partien. Und dann ist so ein bisschen Abwechslung eigentlich schon ganz schön. Ich finde es so halbgar. Mhm. Also es sind dann halt ein paar Teams von, es sind die gleichen Teams wie im Champions Cup, dazu noch ein paar Super-Rugby-Teams und eins aus Japan, das ist schon mal ein bisschen schön. Hat mal die würzige Note drin und dann werden sie sich gesagt haben, reicht.
Also nur, dass man das wüsste, also zum Beispiel, wenn das dieses Jahr gespielt worden wäre, dann wären es Bordeaux, Northampton, Toulouse, Leinster, Munster, Toulon, Castres, Glasgow, Crusaders, Brumbies, Chiefs, Hurricanes, Reds, Mona Pacifica, Blues und die Toshiba Brave Lopus aus Japan müssten die sein, oder?
Ja. Ja, Brave Lopus, ja. Ja.
Also eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man sich die Namen anhört.
Ja, aber weißt du, für mich ist das keine WM. Das ist das, was du jedes Jahr, gut, verstehe mich nicht falsch, Rugby League ist sicherlich nur mal einige Nummer kleiner und die haben das ja seit einigen Jahren, dass die Meister von NRL und der englischen Super League gegeneinander spielen. Aber ich finde es schon wieder, es ist das gleiche Problem, wie man es oft hat. Du hast der Champions Cup braucht diesen Wettbewerb nicht. Die europäischen Teams haben diesen Wettbewerb nicht nötig. Wer ihn nötig hat, sind die Super Rugby Teams.
Sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel 7 von 11 Super Rugby Franchises dabei sind und nur 8 von 40 europäischen Teams.
Ja.
Na, da merkt man schon, und in welche Richtung das Ganze geht.
Es wirkt wieder so eine Sache, die du halt machst, um die südliche Hemisphäre irgendwie zufriedenzustellen und glücklich zu machen, die am Leben zu halten. Und dann darf ein japanisches Team mitmachen, damit, ja, wir machen ja was, um den Rugby weiterzuentwickeln. Ist ein japanisches Team dabei? Oh, guck mal. Und dann, weißt du, versteh mich nicht falsch. Natürlich ist mir klar, dass ein Major League Rugby Team oder ein Super League Americas oder
der BSV
Americas Rugby League. Also so weit würde ich ja nicht mehr gehen, aber ich verstehe nicht, warum nicht ein European Super League, nee, wie heißt dieser Rugby Europe, nee, nicht Rugby Europe Championship.
Ich weiß, was du meinst, die Franchises, die Israel Heat, ja. Und wie sie alle heißen.
Warum nicht ein Team von da noch? Warum nicht ein Team aus der Major League Rugby und ein Team aus Südamerika? Guck, hast du schon mal 3 mehr. Du kannst es ein bisschen aufteilen, streich dafür 1-2 Super Rugby Teams. Und gut ist, warum sind es nicht die Meister der jeweiligen Ligen? Hm. Und natürlich weiß ich, dass in einem Duell zwischen Los Angeles Rugby Football Club, haben sie ja sogar gemacht, die haben gegen die Fiji and Rua in der Vorbereitung gespielt und sich gar nicht, also ja, klar, haben sie hoch verloren, aber nicht so hoch wie erwartet. Auf der anderen Seite nur ein Vorbereitungsspiel, also wer weiß. Aber natürlich werden die nicht gewinnen. Auf der anderen Seite werden sie auch nie mithalten, wenn du sie direkt von vornherein ausschließt.
Wenn du zum Beispiel auch die Black Lions aus Georgien mit einbauen können und das ist genauso, wie du sagst, wenn man wirklich ernsthaft das Interesse daran hat, den Sport global wachsen zu lassen, dann kannst du halt nicht die Teams nehmen, die sowieso schon die Publicity haben. Wenn man das Ganze so anhört, dann ist das halt ein Money Grab, so ein bisschen in Anführungszeichen, der vor allen Dingen der Südhemisphäre zugunsten kommt. Das sind ja die Franchises, die wirklich Probleme haben, einfach weil sie auch hohe Konkurrenz vom 13er Rugby spüren. Und es ist sicherlich nicht so wie im Fußball. Im Fußball ist es ja wirklich so, da sind Teams, die haben wir in Europa noch nie gehört dabei. Das ist aber ganz cool eigentlich, weil dann halt der Sport global anders wahrgenommen wird. Und dann man halt auch manchmal merkt, dass irgendein Team aus Japan Manchester United schlägt. So, mäßig.
Ich möchte auch an dieser Stelle jetzt nochmal kurz nochmal eine Sache reinwerfen, die mich auch, was ich glaube, was ich sehr, sehr schwierig finde, was immer so als Argument herhält, wo du sagst, naja, also nein, niemand erwartet im Fußball, dass Auckland FC gegen den FC Bayern gewinnt. Natürlich wurde die bisherige Clubmeisterschaft, Clubweltmeisterschaft fast, also ich glaube eigentlich immer von den europäischen Teams gewonnen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass das mal nicht der Champions-League-Sieger gewonnen hätte. Erwartet auch keiner. Aber sie sind dabei, sie sind eingeladen. Auch vorher schon. Ne? Und diese Ausrede, dass, na, das kannst du beim Rugby ja nicht machen, weil körperliche Unterschiede und bla bla bla, kaufe ich nicht ab. Weil erstens, wir haben hier jetzt nur professionelle Teams mitgenannt. Alle, die wir genannt haben, sind Profis. Ja, unterschiedlich auf unterschiedlichem Niveau, aber alles Profis. Und je größer die Unterschiede sind, desto weniger Körperkontakt haben die Teams doch. Weil das haben wir doch bei den früheren WMs gesehen. Ja, wir haben es doch bei den früheren WMs gesehen. Wo die englischen Spieler Kilometer um die namibischen rumrennen. Die kommen doch gar nicht mehr in Kontakt miteinander.
Ich erinnere auch an Uruguay, Frankreich. Also da wurden ja die Versuche auch mehr auf den Ecken gelegt.
Ja, ist da je größer die Unterschiede, desto weniger Bedarf an Kontakt haben die Teams.
Nee, ich muss sagen, die haben ja nicht gegen Uruguay gewonnen, sondern gegen Namibia gewonnen, oder? In der Gruppenphase.
Ja, gegen Namibia.
Ja, sorry. Ja, ja.
Gegen Uruguay haben sie auch gewonnen, aber nicht mit Bonus.
Ja, genau. Ja, sorry. Bevor hier die Podcast-Polizei kommt. Aber ja, da bist du jetzt auch da, unsere Meinung. Ich gucke gerade nochmal auf unser kluges Blatt. Ich glaube, wir haben ganz durch. Es fehlt nur noch ein Lieblingsthema von dir, oder?
Wir haben also zwei Themen, naja, zweieinhalb Themen haben wir noch. Einmal Rugby League haben wir gerade schon erwähnt, haken wir schnell ab. Carcassonne hat nicht das dritte Mal in Folge den Mahlzeittitel gewonnen und auch nicht das dritte Spiel in Narbonne gewonnen dieses Jahr. Darüber bin ich auch ein bisschen glücklich. Im Finale haben sie gegen Albi mit 26-16 verloren. Damit haben wir unsere Pflicht gegenüber dem 13er Sport auch wieder getan. Kann bis nächstes Jahr wieder liegen bleiben. Wir haben jetzt noch die Frauen und die F1. Fangen wir vielleicht mit den Frauen einmal an, denn die haben die ja dann doch die wichtigeren Spiele anstehen.
Ja, vielleicht mal anzufangen, das Finale ja dieses Wochenende am Samstag nach unserem Spiel, also wir spielen um 14:30 Uhr, kicken die Frauen höchstwahrscheinlich, die Damen dann um 16:30 Uhr an, schätze ich mal, würde ja Sinn ergeben. Deswegen ein Spiel, auf das besonders geschaut wurde, das Halbfinale zwischen Bordeaux und Clermont. Natürlich für Clermont ging es darum, dieses Heimfinale klar zu machen. Ich hätte mir das persönlich auch gewünscht, einfach weil ich davon ausgehe, dass um das Frauenspiel zu sehen, braucht man Karten für das Männerspiel. Und es ist natürlich so, dass wenn man jetzt Clermont-Fan ist von den Herren und Karten hat, dass man dann eher bleibt, als dass jemand, der jetzt aus Bordeaux kommt, sich Karten für ein Herrenspiel von Clermont kauft, um dann das Frauenspiel zu sehen. Deswegen wäre es sicherlich cool gewesen, wenn Clermont sich qualifiziert hätte. Ist ja auch anders gar nicht zu bewerkstelligen, also du kannst nicht an so einem Spieltag vereinzelt Tickets kaufen, das ist, glaube ich, einfach relativ schwer, weil da musst du die Leute ja aus dem Stadion jagen und das ist ja auch nicht cool, du willst jetzt Leute so lange wie möglich da bleiben und eben eine schöne Experience haben. Verlieren leider das, wie bereits angemeldet, das Halbfinale gegen Bordeaux relativ deutlich, 34-18, ja, vielleicht auch so ein bisschen erwartet und Marc, bitte, möchtest du das Toulouser Derby beschreiben?
Ja, da hat leider das Morakel nicht zugeschlagen. Ich hatte einen Heimsieg von Blagnac erwartet. Das Derby, meine Stadien liegen fast fußläufig eigentlich auseinander. Also wirklich Derby, ich glaube, es waren fast 3000 Fans im Stadion. Also auch wirklich volles Haus. Und ja, das Heimteam, die Kawek, eigentlich ganz gut gestartet. Am Ende dann doch 27-23 verloren oder 23-27 verloren. Das heißt, wie letztes Jahr bei den Männern haben wir ein Finale Bordeaux-Toulouse oder Toulouse-Bordeaux. Ein bisschen schade. Blagnac hat ja eigentlich noch mit Bordeaux eine Rechnung offen, haben ja vor 2 Jahren in Bordeaux das Finale verloren. Das war damals ihr drittes in Folge. Verlorenes Finale in Folge. Und da ist ja ein bisschen schade, dass sie diese Revanche nicht bekommen können. Aber Toulouse-Bordeaux wird sicherlich ein sehr, sehr spannendes Finale. Und
Bordeaux auch immer noch ein kleines bisschen geschwächt. Ihnen fehlen wahrscheinlich ihre drei kanadischen Nationalspielerinnen. Die haben ja jetzt erst das Finale des Pacific Nations Cups gespielt. Und ob die dann jetzt am Wochenende schon wieder auf dem Feld stehen, bleibt offen. Gerade Justine Pelletier war auf der 9 eigentlich oft gesetzt. Und daher da auch eine relativ große Lücke.
Ich sag, Bordeaux gewinnt trotzdem.
Ich gehe auch stark von aus, ja.
Sicherlich.
Nächste Saison wird es ein bisschen spannender, aber aktuell ist, glaube ich, Bordeaux deutlich drüber, vor allem gegenüber Toulouse, die ja auch nicht so dominant waren in dieser Saison, dass man sagt, naja, also es war ein Zweikampf die Saison, nee, eigentlich ist Bordeaux vorne weggerannt und Toulouse sind ja, glaube ich, sogar nur Dritte oder Vierte geworden, nee, Dritte geworden natürlich dann. Und in der zweiten Liga haben wir auch ein Finale mit Teams, die wir von den Herren schon kennen. Toulon hat sich 54-8 gegen Bayonne durchgesetzt. Das hatten wir, glaube ich, auch so prognostiziert. Und La Rochelle hat sich auch wie erwartet, allerdings deutlich knapper mit 16-10 gegen die Lens-Section Paloise durchgesetzt. Und entsprechend das Finale Toulon-La Rochelle dann in Auch. Und da steigen nur die Meisterinnen auf. Eine Relegation gibt es nicht. Ja, und F1, also 5. Liga, dort stehen die Aufsteiger in die 4. Liga fest und damit auch die Halbfinalisten. Drancy-Saint-Denis, eine ja, spannende Spielgemeinschaft aus den Pariser Vororten. Lille Jourdain, die sicherlich mit den geringsten Ambitionen antreten dürften. La Seine-sur-Mer, letztes Jahr aus der N2 abgestiegen, vor Ort von Toulon, mit sicherlich entsprechend großen Ambitionen. Und Tiros, ein kleiner Ort zwischen Mont-de-Marsan und Dax, allerdings mit einer sehr großen Rugby-Leidenschaft, seit einigen Jahren oder Jahrzehnten mehr Ambitionen als Geld. Also mal schauen, wie es da weitergeht. Hatten aber 3000 Fans im Stadion für dieses für das letzte Spiel. Bei rund 10.000 Einwohnern ist das keine so schlechte Quote. Bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich ehrlicherweise sehr, sie zu sehen, weil die für meine Begriffe eins der coolsten Logos im französischen Rugby haben und eins der schönsten Trikots auch. Wäre sehr gespannt.
Sonst an diesem Wochenende noch die Top 14 Nachholspiel Castres-Clermont, was ja leider ja nicht in unserem Favor ausgegangen ist, verlieren 34-29. Und wahrscheinlich die größten Spiele und die auch die, ja, die größte Wichtigkeit haben, auch für uns, denn um 21 Uhr beginnen die Halbfinalspiele, denn die Barrage war angesetzt, es wurde also ausgespielt, wer denn im Halbfinale gegen Grenoble und Brief antreten darf. Dabei hat sich relativ deutlich zu Hause Provence gegen Soyuz-Angoulême durchgesetzt, 49-22 ein Spiel, was während der letzten Podcast-Aufnahme schon gestartet ist und angefangen, losgelegt wurde, wie bei der Feuerwehr, Soyuz-Angoulême legt einen Versuch, dann Provence hin und her, bis dann zum Ende Provence sich wirklich deutlich durchsetzt. Viel spannender ging es da an Colombier zu, 23-26. Ja. Marc, erzähl uns mehr, da ging es richtig ab.
Auch da, also erstmal, was für eine Atmosphäre, also es waren 8.000... vielleicht sogar fast 10.000 im Stadion. Ich glaube, ich habe diese Stadionkolumnie noch nie so voll gesehen. Und also wirklich am Beben, dieses kleine, süße Stadion. Und Colomier, die auch loslegen wie sonst was, mit zwei Versuchen innerhalb von 10 Minuten 14-0 in Führung gegangen. Und eigentlich auch bis zur Halbzeit das deutlich bessere Team waren. Montauban nicht wirklich angekommen. Und Colomier eigentlich gar nicht mal so große Chancen. Also ein Versuch vom Gedränge aus, wo sie wirklich von einem Set-Move gut durchgeschlagen haben. In der zweiten Halbzeit, ja, Montauban sich rangekämpft. Und am Ende mit einem ja, 40-Meter-Drop, glaube ich, von Thomas Fortunel. Ja, also nach, ich glaube, es waren sogar also die zwei Penalties am Ende. Also stand dann 23-23, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, naja, rein rechnerisch muss es ja so sein. Colomier kurz vorher ausgeglichen zu diesem 23-23 und Montauban dann mit diesem 40-Meter-Drop. Übrigens das 12. Drop-Goal von Montauban diese Saison. Das ist eine Zahl, die man schon lange nicht mehr so gehört hat. Ah ja, dieses Derby dann wirklich in der letzten Minute gewonnen. Und wer hätte das gedacht, letztes Jahr Relegation knapp gewonnen, dieses Jahr Halbfinale und das muss man halt auch sagen, ich finde es halt wirklich, wir werden sicherlich einen Sau-Big machen, aber ohne großen, also ohne wirklich eine starke Verstärkung des Kaders, mit einem Trainer, Sebastian Thillus-Bor, der in der Saison mit Rouen abgestiegen ist, dann gekommen ist, von einem abgestiegenen Club, und hat gesagt, naja, ein Ausrufzeichen ist das jetzt nicht, aber ja, wirklich einen krassen Turnaround geschafft, eine ganz andere Atmosphäre im Club, was man hört. Also es ist wohl, also sie haben eine richtig starke Familienatmosphäre hergestellt. Es ist wohl sehr normal, dass die Kinder von den Spielern beim Training mit dabei sind. Es ist wohl ein sehr, sehr familiärer Club geworden innerhalb von sehr kurzer Zeit. Ja, spannend. Und jetzt natürlich in Brief direkt nochmal ein Derby, was diesem ganzen Spiel am Freitag sicherlich nochmal ein bisschen Schärfe geben wird, was sowieso wahrscheinlich ja, so viel mehr Druck oder so viel mehr Spannung hättest du für dieses Spiel wahrscheinlich gar nicht gebraucht, aber volles Stadion und dazu noch ein Derby. Ich bin gespannt.
Briefgewinn, sage ich, und heute gewinnt gucken kurz, mit wem Grenoble spielt. Technikteam?
Ich muss ganz offen sagen, nachdem Grenoble letztes Jahr das Halbfinale bei Provence gewonnen hat, fände ich es eigentlich so aus Romantikersicht ganz schön, wenn Provence dieses Jahr in Grenoble gewinnt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass Grenoble vor 20.000 Fans zu Hause dieses Ding gewinnen wird. Die Formkurven gehen ja noch ein bisschen auseinander. Grenoble haben die Saison nicht besonders souverän zu Ende gebracht. Waren allerdings auch schon fürs Halbfinale qualifiziert, aber haben die Saison nicht souverän zu Ende gebracht. Ich würde trotzdem davon ausgehen, dass sie den Sieg holen. Aber ein kleines bisschen würde ich mir Provence Rugby wünschen.
Wir werden es beobachten. Letztes Spiel noch für die Pro D wichtig. Relegation Chambéry aus der National tritt gegen Aurillac an. Spiel findet am Sonntag statt. Und ich sag mal, Aurillac setzt sich durch. Die Erfahrung, die haben die Matchhärte. Die wissen genau, was auf sie zukommt. Und ja, Chambéry schafft es leider nicht.
Ich setze mein Geld tatsächlich, also kein wortwörtliches Geld, sondern nur sprichwörtliches, weil Sportwetten sind kacke. Entschuldigung für die Sprache, aber ist so. Setzt sich Chambéry am Wochenende durch. Auf dem Kunstrasen werden sie, glaube ich, schneller sein als Aurillac. Und ich freue mich auf ein neues Team in der Pro D2.
Und in diesem Sinne, glaube ich, sind wir durch. Wir schaffen es pünktlich zum Halbfinale und ihr hoffentlich auch. Im besten Fall habt ihr es schon gesehen und wisst, wie es ausgegangen ist. Ja, Marc, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch alles Gute.
Ja. Bis dahin, viel Spaß beim Rugby-Wochenende. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.